komme aus einer Arbeiterfamilie, ich komme aus einer Familie, wo sehr oft, wie man so schön sagt, prekär war oder wie wir gesagt haben, ziemlich Arsch war und es kalt war im Sinne der seelischen Beziehungen, die wir aufgebaut haben und es manchmal auch rau war und eng war, aber ich würde nicht eine Sekunde davon missen wollen.
Harald Krasnitzer, aufgewachsen im Salzburger Land. Rau ging's zu, ärmlich war's und die Eltern wollten mit Kunst und Kultur nichts zu tun haben. Sie litten unter dem Trauma des Zweiten Weltkriegs und wollten unbedingt, dass der Bub was Anständiges, sprich Bodenständiges lernt. Wie wurde aus Harald Krasnitzer dann der gefeierte Schauspieler? Wie schaut der bekennende Sozialdemokrat auf die deutsche Politik und den SPD-Kanzler? Und warum schämt er sich manchmal für Filme, in denen er mitgespielt hat? Das hören wir hier in den nächsten 40 Minuten. Ich wünsche viel Spaß mit dem sehr spannenden Harald Krasnitzer.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Harald, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wie nimmst du gerade als Sozialdemokrat aus Österreich unser Land wahr? Hast du da einen Blick drauf oder wendest du ihn gerade eher ab, weil es dir alles zu viel wird?
Natürlich gibt es immer Luft nach oben. Ja. Also und gerade in einem Punkt, und der wäre die Kommunikation. Mhm. Also Leute mitnehmen auf die Reise ist gerade nicht die Stärke der Sozialdemokratie, die in diesem Land regiert. Ja. Das ist etwas, was ich sehr bemängle. Wenn man aber dann etwas genauer hinschaut und sich den Fokus etwas verschärft, dann sind alle Ansätze, die sozusagen gegeben sind, eigentlich aus der Sicht der Sozialdemokratie, finde ich, doch sehr gut. Also zum einen der, wenn auch nicht immer gelingende, aber zumindest starke Drang und Zug dahingehend, soziale Verhältnisse massiv zu verändern. Ob das im Bereich der Alleinerziehenden ist, ob das im Bereich der Mindestsicherung ist, ob das im Bereich der Altenversorgung ist, ob das im Bereich der Gesundheit ist und auch in der Bildung, Kinderarmut und. Also da haben wir alle Themen, die abgedeckt sind, wo es zumindest die Ansätze gibt, Dinge essentiell zu verändern und die auch essentiell verändert werden müssen, schaut man sich die faktischen und die genauen Zahlen genauer an. Was ich wirklich schwer bemängle und was ich wirklich ganz manchmal auch unterirdisch finde, ist, Menschen nicht mitzunehmen auf diese Reise und sie im Regen stehen zu lassen, im Unsicheren zu lassen. Das ist mir viel zu viel elitärer Ton, der sagt, macht euch mal keine Sorgen, wir werden das schon schaukeln. Und ich glaube, dass das eben nicht so ein einfaches Spiel ist. Und dieser Eindruck, der hier steht, entsteht, dass es wieder eine Veranstaltung des Elitarismus ist und nicht eine, die gemeinschaftlich, ein gesellschaftlicher Prozess ist, der da lautet, wir müssen alle mitnehmen und wir müssen uns dessen gewahr sein, was hier stattfindet. Ja, dass hier dieser Transformationsprozess ein größerer zu artikulierender Prozess ist. Den hört man dort überhaupt nicht, sondern man gewinnt eher den Eindruck, da sitzt einer, der hat manchmal auch eine ganz dicke, arrogante Ausstrahlung. Mhm. Das hat aber auch etwas mit seinem Hanseatentum zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch eine kulturelle Sichtweise. Ja. Das ist ein Kodex, der dort auch ist. Das kann man aber auch sagen, das kann man auch massiv einfordern und sagen, du bist jetzt nicht nur Hanseat, du bist jetzt nicht nur der Olaf Scholz oder der Scholzomat, wie man ja ihn intern immer nannte, aus dieser Ecke der Republik, sondern du bist Chef dieser Republik. Also gewöhne dir an, in einer Form, in einer Diktion oder auch in einer Art mit Menschen zu reden, dass sie alle erreicht und dass sie mitgenommen werden. Und diese scheinbare, nach außen oft nach Klüngel wirkende Sprache und dieses arrogante, ich weiß es schon und ich werde es euch zur rechten Zeit schon noch sagen, das ist etwas, was eine Plattitüde ist, die sehr unangenehm ist und die, finde ich, fast schon rotzfrech gegenüber den Menschen, die in Verzweiflung sind und eigentlich auch wirklich in Angst sind. Und da meine ich jetzt nicht nur die, die wir zu den Abgehängten dieser Gesellschaft, sondern das beziehe ich mich mit ein, weil das beunruhigt mich auch.
Was betrifft uns alle.
Ja, natürlich.
Betrifft uns alle. Du hast gesagt, deine Toleranzgrenze ist ein bisschen größer oder deine Toleranz, weil du selbst aus dem Milieu kommst oder die Sozialdemokratie für dich entdeckt hast. Wann?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich ja nicht genau weiß, ob sie noch meine Heimat ist, weil ich und trotzdem mich aber in dieser Zugehörigkeit fühle. Also eigentlich bin ich gerade auf dem Weg einer Art des Dissidententums. Also auf der einen Seite wissend, was damit gemeint ist, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass eine gerechtere Welt und gerechtere Verteilungen und offenere Möglichkeiten und Chancengleichheit und all diese Begriffe, die wir daraus kennen, möglich ist, ja, und auch den Aspekt, der ja völlig verloren gegangen ist, die Möglichkeit, Konflikte friedlich zu lösen und nicht mit Waffengewalt. Also alles, was dort beheimatet ist in diesem Denkkarton, dem spreche ich schon nach wie vor sehr zu. Ich sehe aber, dass das Personal, das Bodenpersonal, das damit sozusagen das umsetzt, dass mich das von Mal zu Mal mehr abstößt und mehr irritiert und auch mehr zum Verzweifeln bringt, weil mir einfach zu oft die zentrale Frage nach der Macht im Mittelpunkt steht. Das mag politisch durchaus eine feste Größe sein, aber es ist halt mir zu wenig. Mhm. Da bin ich vielleicht zu romantisch veranlagt oder vielleicht auch zu naiv, weil manche meiner Gesprächspartner oft meinen, aber da bin ich eher der Feind der Niedertracht, die sich dahinter verbirgt. Und die Niedertracht ist in dem Fall größer, weil sie ist nur auf ein Ziel determiniert und das ist das Ziel des Machterhalts. Mhm. Und das nervt mich dahinter, diesen Ugu zu spüren oder wahrzunehmen und nicht das Gefühl zu haben, um wen es da geht und um was es da geht. Und das ist nicht mehr und nicht weniger als das, woher ich komme. Und das ist letztendlich der zweite Teil der Beantwortung. Ja, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich komme aus einer Familie, wo sehr oft, wie man so schön sagt, prekär war oder wie wir gesagt haben, ziemlich Arsch war und es kalt war im Sinne der seelischen Beziehungen, die wir aufgebaut haben und es manchmal auch rau war und eng war. Aber ich würde nicht eine Sekunde davon missen wollen, weil das die Schule des Lebens ist, die für mich so viel lebendiger und größer war als alles und dann letztendlich ich mich schon sehr oft verwandt fühle mit den Ragazzi di Vita von Pier Paolo Pasolini, also die leben wollen und die eine Energie haben und vielleicht nicht immer alles richtig machen.
Dein Vater war Schlosser und wollte, ist das eigentlich wahr, er wollte Schauspieler werden oder das war der Traum?
Ja.
Wie hat es denn dann aufgenommen, dass du den Traum verwirklichen konntest?
Ambivalent.
Hat sie mal ein bisschen Angst gemacht?
Ich glaube, es hat ihn zum einen hat ihn bedrängt, zum anderen hat ihn gefreut, aber ich glaube, dass die Bruchstelle bei ihm größer war, dass er die Sorge hatte, mir würde es so gehen wie ihm. Mhm. Und sozusagen die einzige Wirkmächtigkeit war ja dann die Autorität und zu sagen, nein, das machst du nicht. Du musst zuerst das fertig machen. Mhm. Und das war halt dann eine Lehre oder eben verschiedene andere Dinge.
Lehre in der Spedition. Mhm. Und da hat der Chef aber irgendwann gesagt, tu uns einen großen Gefallen, komm morgen bitte nicht mehr.
Richtig.
Ein wichtiger Satz in deinem Leben, weil er dir dann Freiheit gegeben hat? Oder war es erstmal auch ein, wie soll ich sagen, ein Schlag, dass die dich nicht mehr haben wollten?
Ich muss ganz ehrlich sein, dass es beides ist, weil immer jede Form, die so Unmittelbarkeit der Direktheit hat, ist natürlich eine Verletzung der Eitelkeit. Mhm. Man ist gekränkt, wenn dir jemand sagt, du hast bei uns nicht genügt, ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich für das andere genüge. Ich wusste nur, dass ich tatsächlich, das wusste ich schon, dass ich nicht genügt habe. Aber es dann nochmal zu hören in dieser Direktheit, das hat natürlich was mit einer Wirklichkeit zu tun. Weil du dich ja natürlich versteckst hinter, ich habe mich versteckt hinter dem, die werden es nicht merken, dass ich nicht tauglich bin. Mhm. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Und ich habe es natürlich nicht hingekriegt, weil ich natürlich auch nicht tauglich war. Und dann sagt dir aber jemand, du bist nicht tauglich, mach das andere. Und das war beides. Es war zum einen war es die Scham, das gesagt zu bekommen, und zum anderen war es aber wie eine Erlösung, dass es endlich jemand sagt, falscher Platz für dich. Ich weiß, wo ein anderer ist für dich. Das hat er zwar nicht gesagt, aber das war mein zweiter Gedanke. Der hat recht, ich bin am falschen Platz. Ich muss endlich an dem Platz, wo ich hingehöre oder wo ich mich hingehöre, fühle.
Und du hast gerade gesagt, du warst dir natürlich noch unsicher, ob du da deinen Platz wirklich findest, dann in der Schauspielerei.
Man weiß das, da gibt's ja auch zwei, das ist ja, die Schauspielerei ist ja, ich sage ja immer, dass das wie eine Pathologie ist, also dass das eine pathologische Veranlagung war zunächst. Weil.
Warum? Weil Flucht aus der realen Welt oder?
Ja, weil es damit beginnt, dass du in deinem Kinderzimmer liegst und du hörst, wie im Wohnzimmer das 5 Meter von dir, von deinem Zimmer entfernt ist, eine Fete abgehalten wird, die Dinge auf den Tisch bringt, die du sonst nie zum Essen bekommst. Und du bist ausgeschlossen aus einem gesellschaftlichen Prozess. Die Eltern haben ein Faschingsfest gemacht. Mhm. Ja. Und das regelmäßig, immer zu Fasching oder zu Karneval gab es eine Einladung und dann waren ein paar Freunde und dann waren die Erwachsenen unter sich und die Kinder mussten zu Bett. Ja. Aber was dort so faszinierend war, dass dort eine Fröhlichkeit und eine Heiterkeit auftauchte, die jetzt nicht immer alltäglich bei uns zu Gast war. Und dann passierte etwas, dass eine Fröhlichkeit, wenn man dir als Kind folgt, dann kriegt das fast wie eine Partitur. Du erkennst innerhalb eines Gesprächs oder einer Geschichte, die du wahrnimmst, du hörst nicht, was die sprechen, aber du merkst, dass das einen Rhythmus hat oder dass das eine Linie hat und dass es immer irgendwann nach einem bestimmten Punkt eine Pointe gibt und danach wird gelacht. Ja? Und du kannst erahnen an dem, wie die Lautstärke sich verändert, wann diese Pointe kommt. Und ich habe die Fertigkeit zustande gebracht, dass ich in meinem Bett lag, auf der einen Seite bitter enttäuscht, dass ich da jetzt nicht teilnehmen kann an dieser Fröhlichkeit. Aber dann habe ich angefangen, die Geschichten zu spielen, dass die Lacher der Pointen, die ich aus dem Nebenraum hörte, auf meine Geschichten gepasst haben. Das heißt, ich konnte meinen Gag so setzen, dass der Lacher dann genau dann kam und ich bin glückseligst eingeschlafen. Mhm. Und das hat natürlich was Pathologisches. Es hat eine Sehnsucht zum Ausdruck. Das bringt etwas zum Ausdruck, was ein Mangel ist. Mhm. Ja. Und über diesen Mangel bringst du natürlich viel zum Ausdruck. Du suchst eine Welt, die zu artikulieren wäre. Und dann beginnst du natürlich auch, den Beruf so auszuüben. Und bis du dann merkst, dass das ein Beruf ist, da vergehen erstmal ein paar Jahre. Mhm. Und dann musst du erstmal dir gewahr werden, was ist denn deine Pathologie? Und was ist denn sozusagen das, was der Beruf ist? Das sind zwei paar Dinge.
Hast du das für dich dann aktiv gesucht? Oder lernt man es einfach dann, weil, keine Ahnung, weil man merkt, dass einem das echte Leben irgendwie davon rennt?
Erstens musste ich es irgendwann mal machen, weil entweder du gehst dann in der Pathologie unter und du kommst an Grenzen, weil nur dich selbst zu spielen und so ein bisschen Flüchtigkeiten in der Emotionalität, das ist zwar lustig und man sagt, oh, was ist mit dem los? Ja? Mhm. Aber du musst ja eine Geschichte erzählen, die verlangt eine Präzision und die verlangt eine Technik und die verlangt eine Wiederholbarkeit. Das ist ja nicht deine Tagesbefindlichkeit, sondern die verlangt Technik, die verlangt Wahrnehmung, Vertiefung, Analyse und viele andere Dinge. Das musste ich dann lernen. Und über diesem Weg wurde mir dann gewahr, dass alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, emotionaler Dilettantismus war und auch etwas, was eher mit meiner Pathologie zu tun hatte. Mhm. Und dass das ein Glücksfall dann ist, dass da eine Veranlagung und letztendlich eine Technik in sich ineinander vermischt und dann zu etwas wird, was man sagt, ja, der kann's halbwegs, dann ist das schon angenehm.
War das für dich dann im ersten Moment, hättest du da vielleicht auch anders gefragt, auch zum Bruch kommen können zwischen dir und der Schauspielerei, dass du sagst, oh Mann, ja, Technik, Lernen, Handwerk, das entzaubert den Beruf natürlich auch auf eine Art, wenn man es am Anfang vielleicht so rauschhaft betreibt und sagt, hier bin ich, ich gehe jedes Mal an meine Grenzen.
Nee, weil es passierte ja etwas anderes auch noch, was ja auch pathologisch ist, ja. Dass in unserem Haus, also in unserer Familie gab es sozusagen nur Bücher, die der Vater gekauft hat. Wir Kinder bekamen keine, also das, weil das war Geldverschwendung. Und er hatte aber so einen Buchversand, der Also alle möglichen merkwürdigen Bücher, also Romane und also Simmel war dann schon gehobene Literatur und Konsalik war auch gehobene Literatur und so in diese Richtung ging das Ganze dann. Und wenn wir mal irgendwo in diesem Katalog geblättert haben und gesagt haben, oh, da gibt's aber eine Geschichte, die heißt Huckleberry Finn und da habe ich schon mal von gehört, ja. Das würde mich aber auch mal interessieren. Nee, du liest ja eh nicht und jetzt schau mal, dass du in der Schule weiterkommst und dann Dingsbums. Das heißt, es gab einen Mangel an Zugang zu Musik oder auch zu Literatur oder auch Theater oder Kunst im weitesten Sinne. Und deswegen war die Zeit dann, als man das von mir gefordert hat, hieß das ja auch, man traut mir das zu. Und dann entsteht so etwas wie eine Neugierde. Und dann entsteht so etwas wie ein Ehrgeiz. Und dann entsteht über die Neugierde und über den Ehrgeiz etwas, eine Dynamik, die dich selbst dazu bringt, dass du sagst, nee, das will ich jetzt wissen. Und dann holst du dir plötzlich die Bücher oder du holst dir die Menschen, von denen du weißt, dass du das bekommst, was du brauchst.
Ich höre da so zu, dein Vater wollte einerseits Schauspieler werden, hat andererseits den Zugang zu Kultur offensichtlich erschwert. Wie hat das zusammengepasst?
Das passt sehr gut zusammen. Es passt insofern zusammen, weil es die Verhältnisse widerspiegelt. Wenn du sparen musst, dann sehen wir ja auch in vielen Bereichen, dass als Erster in der Kultur gespart wird.
Ja gut, aber jetzt mal ganz platt gesprochen, da hättet ihr auch einen Büchereiausweis, einen Bibliotheksausweis in die Hand drücken können.
Nein, es war dadurch bedingt, dass er uns das nicht zugetraut hat. Die Bruchlinie war so hoch, ja, dass er uns das nicht zugetraut hat. Und der hat sein eigenes Scheitern letztendlich auch immer wieder auf uns projiziert. Mhm. Ja. Und das fand ich schon, also sozusagen, das ist einer dieser Punkte, die da mitschwingen in einen Rucksack. Das hat natürlich auch etwas mit diesem Selbstvertrauen dieser Menschen zu tun. Da gibt es kein großes Selbstvertrauen. Da gibt es in erster Linie mal, wenn etwas nicht stimmt oder wenn etwas quer ist, dann gibt es die Aggression. Und dann gibt es die Wut oder Ding. Aber Selbstvertrauen ist auch eine Mangelware. Ja, die musst du lernen. Oder im weitesten Sinne könnte man auch sagen, ein Urvertrauen in die Dinge. Nein, der schafft das. Ja. All das war nicht gegeben und das resultierte letztendlich aber auch aus einer Geschichte. Es sind natürlich die Kriegsteilnehmer. Es ist natürlich das Trauma. Es ist natürlich die Bruchlinie zu einem Wunsch, der nicht in Erfüllung geht. Es ist natürlich die Bruchlinie, zurückzukommen in die alten Verhältnisse. Es ist die Bruchlinie in eine Zeit hinein, die sagt, und jetzt machen wir das Wirtschaftswunder. Wir arbeiten nicht auf, sondern wir machen jetzt Energie und wir werden besser über die Ökonomie und nicht über die Auseinandersetzung mit unserem Trauma, sondern wir werden besser über die Ökonomie. Und all das spielt dann natürlich hinein und bewirkt das, dass man andere Ziele hat als das, dass die Kinder jetzt ein Buch kriegen, sondern die sollen jetzt mal anständig lernen und schnell lernen und dann sollen die einen guten Beruf erlernen, der besser ist als meiner als Arbeiter, unter Anführungszeichen. Die nächste Stufe, die du da hast oder der nächste Horizontlinie ist natürlich die, wenn du im Büro sitzt und sozusagen nicht den Blaumann anhast und nicht nach Öl oder nach Zement oder nach Schweiß riechst. Mhm.
Und wenn man dem Sohn dann doch öfter mitgibt oder den Kindern, ich traue euch das nicht zu, dann fehlt da ja auch wieder das Urvertrauen. Also das wird ja auch wieder an die nächste Generation weitergegeben. Wie lange hat dich das in deinem Leben gehemmt oder letztlich dann vielleicht auch motiviert, es für dich dann irgendwann zu erarbeiten, das Selbstbewusstsein?
Das hemmt einen im Grunde genommen das ganze Leben lang, aber du entwickelst natürlich, das geht ja nicht weg, ist ja nicht gelöscht, ja. Und ich merke immer noch, dass es Punkte gibt, wo ich mich unter Anführungszeichen gehemmt fühle. Also merke, dass da eine Bremse drin ist, ja. Aber es ist gleichzeitig so etwas, was du handhaben kannst, weil du es merkst, weil du sagst, ah, interessant, schau her, jetzt kommt's, warum kommt's, was passiert jetzt? Nein, komm, jetzt gehst du weiter. wiegst du nicht ab, geh weiter. Ja, also es ist fast immer auch wie, du kannst es ja positiv nehmen. Mhm. Wenn das kommt, kannst du sagen, oh, schau an der Ecke verlangt es jetzt, dass du zurückgehst. Und dann sage ich, nee, jetzt gehen wir erst recht weiter. Und das heißt, hat einen anderen Antrieb. Das heißt, du kannst diese Energie ja auch anders lenken. Du kannst sie handhaben. Das kann man lernen, das ist gut. Aber dass sie weg wäre, im Sinne von, nee, ich gehe da überall klar rein, das ist es nicht.
Aber das dann in einem Beruf, wo man sich so auch dem Urteil anderer aussetzt, man steht auf der Bühne und es ist so ein schmaler Grat zwischen... es funktioniert nicht. Man wird beurteilt, wenn du dann nachher der Weg dann ins Fernsehen, du gehst vielleicht zu einem Casting und die senken den Daumen. Das müsste doch so alte Wunden dann immer wieder bedienen.
Nein, weil erstens Casting-Situationen haben sich sehr verändert dahingehend, dass man jetzt nicht irgendwie auf gut oder schlecht oder, sondern es hat sehr viel mit Konstellationen zu tun. Passt es oder passt es nicht? Ist es die richtige Farbe? Ist es nicht die richtige Farbe? Ist uns der Ton wichtiger? Ist uns der weniger wichtiger? Das hat eher mit Konstellationen zu tun, mhm, als mit dem da fürchterlich oder nicht fürchterlich. Ja? Also das lernst du dann schon auch. Und die Bewertungssituation, ob etwas gut ist oder weniger gut ist, ja, das ist Teil dieses Berufes. Aber das nimmst du auch mit, weil du auch weißt, wie vergänglich dieser Beruf ist. Der hat ja keine sehr hohe, sagen wir mal, Nachhaltigkeit mit dem, was man macht. Dass ein Theaterabend ist ein Theaterabend. Und du kannst 100-mal erzählen, dass du irgendwann den Faust gespielt hast. Ja? Aber ja, wo ist er denn jetzt? Ja. Der war an dem Abend, irgendwann in den 80er, 90er Jahren, aber dann nicht wieder. Mhm. Das ist dieses einmalige oder mehrmalige Ereignis an verschiedenen Abenden. Aber er klingt nicht nach. Vielleicht, wenn man jetzt da hinfährt und nochmal ein paar Leute trifft und sagt, oh, ich erinnere mich daran. Mhm. Aber dann ist das sozusagen auch eher was anderes als wie das tatsächliche Ereignis. Und insofern weißt du, dass vieles von dem vergänglich ist, was du machst. Und insofern die Bewertung auch vergänglich ist.
Aber hilft es für den Moment, in dem es hässlich ist, weil man sich vielleicht doch manchmal nicht gut fühlt oder sagt,
boah. Nein, aber das Hässliche ist ja auch was also wenn es hässlich wird, ja, oder wenn man sagt, das war jetzt nicht gut oder das war jetzt wirklich schlecht, dann weiß man das selber oft auch. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, auch zu haben, damit man daraus lernt. Und das war für mich schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist was anderes, als wie wenn man quasi gedemütigt oder erniedrigt wird. Ja, das ist ein Prozess, den man sich einfach stellt. Aber das ist das Leben. Das hast du jeden Tag. Mhm. Ja, du musst dich dem stellen und dann musst du beurteilen, was gut, was nicht gut. Ja.
Kommst du öfter in die Situation, dass alle draußen sagen, großartig, Harald, du hast wieder... so gut. Und selber aber eigentlich denkst, na, ich war gar nicht an meiner Leistungsgrenze oder hier war es unscharf oder kann das auseinandergehen?
Das ja, Urteil? Es geht insofern auseinander, dass ich mir sehr wenig von diesen Meinungen hole oder sehr auf Durchzug schalte. Weil, also beim Fernsehen ist es ja nun so, da gibt's ja leider nur ein Kriterium, das ist ja auch nur die Quote. Ja. Mhm. Und die ist ja nicht immer aussagekräftig für die Qualität von einem Produkt. Ja. Dann gibt's Kritiker, die einen schreiben so, die anderen schreiben so. Also dann hast du schon mal das Problem, nach welchen richtest du dich denn jetzt? Nach denen, die so schreiben oder nach denen, die so schreiben? Was nimmst du denn jetzt mit auf deine Reise? Und dann gibt's eben noch zwei, drei Leute, denen du wirklich vertraust und dann weißt du, mit denen kannst du reden, die reden anders mit dir, die reden nicht und sagen, also du warst fantastisch, so wie du das gerade gemacht hast, sondern die sagen, ich fand das interessant, weil ihr da etwas gesucht habt und nicht gefunden habt und ich fand's wirklich überraschend, weil ihr da etwas gefunden habt, was ich nicht gedacht habe, dass da ist. Mhm. Ja. Und das sind diese Gespräche, die mich interessieren. Zu sagen, da hat jemand was gelesen in einer Geschichte. Mhm. Und redet man über das, was man gelesen hat und nicht, dass das also fantastisch war und dass das einen berührt hat oder was immer. Das ist ein Teil und das ist manchmal auch okay und gehört mit dazu. Es gibt auch Leute, die sagen, ich fand das schrecklich. Sowas dürfen sie nie wieder machen. Ja. Ja. Ist auch okay. Ja, ist auch wichtig. Aber für mich persönlich ist der Prozess viel interessanter, mich dann mit Leuten auseinanderzusetzen, die sagen, da hast du was versucht, da bist du gnadenvoll gescheitert und ich habe es nicht lesen können, was du da gemeint hast, und zwar aus dem und dem Grund, weil du da schon falsch abspringst.
Okay.
Und ich fand da aber spannend, weil du da plötzlich eine Wendung nimmst, das habe ich noch nie gesehen. Also, und das sind dann die Punkte, die mich interessieren.
Aber nehmen wir jetzt mal einen normalen Tatort. Gibt es dann wirklich Leute in deinem Umfeld, die sich so detailliert und auch auf fast so eine technische Art und Weise damit auseinandersetzen und dir so ein Feedback geben? Oder ist da dann halt nicht, doch, man schaut montags auf die Quote, man schaut vielleicht noch, was ein, zwei Zeitungen schreiben, guter Fall, schlechter Fall, spannend, ja, nein. Das ist ja meistens das Feedback, mit dem man dann weitergehen muss.
Ja, da gibt es also sozusagen, da gibt es Tatorte, wo du selber weißt, okay, das läuft jetzt genau so. Mhm. Ja. Und dann gibt es welche, wo du weißt, da haben wir jetzt alle gemeinsam so viel Herzblut reingegeben, das spürt man immer am Beginn einer Reise, dass die Auseinandersetzung bis zum Schluss auch weiterhin so bleibt. Und dann darüber hinaus auch andere Beziehungen wieder entstehen. Wo man sagt, oh, lass uns nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht diesen einen Punkt da woanders nochmal finden wollen. Und das ist sozusagen das Befruchtende. Also da gibt's ganz unterschiedliche. Und das ist eben auch Teil dieses Berufes. Manches nimmst du eben so mit. Alles kann nicht so gelingen. Manches scheitert eben auch, aus welchen Gründen auch immer. Manches bleibt Alltagsware und schleust sich durch. Und manches, da freut man sich dann einfach. Und bei manchen, da schämt man sich auch. Also es gibt so verschiedene Stadien. Das ist alles da.
Ja,
also,
schämt man sich dann eher für die Art des Films, dass man sagt, okay, das war jetzt so die berühmte Dutzendware, leichte, was Leichtes, Seichtes. Oder weil man selber denkt, nee, oh je, das
war... Genau, was Leichtes, Seichtes angeht, was ich ja durchaus gemacht habe. Ich habe ja auch Traumschiff und solche Dinge gemacht. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie hier nur die Hochglanzfilme der Nation gespielt habe. Ich mache das ja auch, aber das mache ich sozusagen mit dem Bewusstsein und dem genau derselben Ernsthaftigkeit zu sagen, ich möchte in diesem Augenblick berühren. Ja? Ich möchte schauen, wie man in so einem Format Menschen berührt. Ja? Und zwar so, wie es für dieses Format vorgesehen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Man macht jetzt daraus keine Kunstkacke, sondern man macht jetzt genau das, was es ist. Die Freude für den Augenblick und das Bedienen von Gefühlen. Ja? Dann tust du das. Und dann schäme ich mich dafür nicht, wenn es gelingt. Ich schäme mich aber, wenn ich merke, Alter, da hast du so auf die Kacke gehauen, da hast du so daneben. Warum hast du da nicht deinem Gefühl vertraut? Wenn du da die Hälfte machst, dann kommst du mit dem Gefühl an, da scheiterst du an dir selbst, nicht an dem Format. Weil das Format kann man ja durchaus anders bedienen. Man muss das ja nicht immer mit so einer, was heißt immer, das ist jetzt übertrieben, aber man neigt manchmal dazu, es mit einer gewissen Verlogenheit, so einer Plattitüde zu bedienen, so einem Drama-Habitus, der nicht äquivalent der Situation ist. Und dann, wenn ich das merke, dass mir das eben passiert ist, dann schäme ich mich durchaus, aber nur wegen mir und nicht wegen dem Format.
Viele, die mich heute losgeschickt haben mit guten Gedanken und guten Worten Richtung Harald Krasnitz, haben gesagt, frag ihn unbedingt, ob er noch Spaß hat am Tatort. Weil es sich so mancher Abschied ja andeutet, ne? Axel Milberg zum Beispiel wird aufhören. Und da gibt es Befürchtungen, dass du irgendwann auch sagst, jetzt ist gut.
Sind das Befürchtungen oder Hoffnungen?
Nein, durch die Bank Befürchtungen.
Nein, also... Zum einen, es ist natürlich etwas, was, das muss man einfach so sagen, dass ich allein schon durch die Zeit, ich bin 63, ja, die Adele ist nahezu gleich alt. Ja, wir haben Riesenspaß dabei. Wir haben nicht ein einziges Mal noch darüber geredet, dass wir aufhören wollen. Aber wir wissen, dass das irgendwann auf uns zukommt. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt gerade erstmal die nächsten 2 Jahre planen. Und das ist alles, was wir sagen können. Ab einem bestimmten Alter kannst du ja nicht weiter als wie über 2 Jahre denken. Dann bist du eh schon sehr mutig, weil du weißt, dass die Impacts näher kommen und dass die Wahrscheinlichkeiten der Treffer oder sozusagen der biologischen Dynamik, die in seinem Ding drin ist, sich verändert. Mhm. Und dann sind 2 Jahre schon sehr mutig, sich auf 2 Jahre einzulassen, zu sagen, toll. Im Verhältnis zu dem, dass man sagt, wie viel Sommer hätte ich denn approximativ generell noch? Ja? Und das wäre in dem Fall 20 Sommer. Und 20 Sommer, das würde ich mir ohne Rollator und ohne medizinische Beihilfen, könnte ich mir vorstellen, dass das noch gelingt, zu genießen. Mhm. Das ist nicht viel. Aber sagen wir mal, über zwei Sommer hinweg kann ich mir jetzt vorstellen, auf jeden Fall das noch machen. Mhm. Und das macht auch mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben und wo die Reise hingeht, auch noch ziemlich Spaß und ziemlich neugierig.
Du hast Adele Neuhäuser angesprochen. Man hat schon das Gefühl, dass ihr euch wahnsinnig gut tut. Was macht die Zusammenarbeit auch für dich besonders und dann eben auch, wie du gerade gesagt hast, erhaltenswert?
Ach, was uns wirklich den allergrößten Spaß macht, ist der Umstand, dass es nicht um uns geht. Mhm. Ich glaube, dass Eisner und Fellner in dem Kontext relativ uninteressant ist. Interessant wird's, wenn die Geschichte stimmt. Und wir haben irgendwann mal, glaube ich, ganz tief verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Helden spielen, die alle Augenblicke, die hier in Szene gesetzt werden und ihre komplizierte und wilde und tragische und was immer wie geartete Texte von sich geben, sondern dass unsere Geschichte stimmen muss. Denn wenn unsere Geschichte stimmt, wenn unser Krimi stimmt, wenn der glaubhaft ist und wenn der in irgendeiner Form trägt, dann können wir erstens darin anders agieren. Wir können sozusagen sind zwangsläufig in einer anderen Situation. Und zweitens, die Leute schauen anders. Ja? Und wenn man sich jetzt unsere Highlights ansieht, dann wird man feststellen, die haben vielleicht gar nicht so viel mit den beiden zu tun, sondern die haben oft viel mehr mit den Leuten zu tun, die quasi die Geschichte bedienen. Aber die beiden agieren da drin immer irgendwie herum und setzen da ihre Farbpunkte. Und am Ende wird man sagen, das war ein geiler Tatort. Es war ein geiler Tatort aus Wien mit den beiden. Ja. Und ich glaube, dass diese Uneitelkeit, die wir an den Tag legen, dass wir in erster Linie nicht schauen, dass wir gleich viele Sätze haben und dass sozusagen all diese Spielarten, die man da so kennt, jetzt so, nein, das ist jetzt meine Szene und nein, ich muss jetzt mir meine Emotionen loswerden, sondern dass wir in erster Linie mal drauf gucken, ob denn die Geschichte stimmt. Mhm. Und wenn wir merken, dass die Geschichte besser läuft, indem wir etwas abgeben an die Kollegen, die rund um uns mitspielen, und dass die einen emotionalen Schwerpunkt kriegen in manchen Situationen, dann wissen wir, dann haben wir gewonnen, weil dann wird die Geschichte richtiger.
2 Sachen dazu. Zum einen habe ich schon das Gefühl, dass manchmal beim Tatort auch funktioniert, weil man sich einfach in diese Ermittler so verguckt hat und weil man die so schätzt, dass die auch tatsächlich einen etwas holprigen Fall total gut tragen können. Und man sagt trotzdem, es war ein guter Tatort aus Wien, weil man euch einfach so gern zuschaut. Das ist, glaube ich, was beim Tatort sogar besser funktioniert als bei No-Name-Produkten.
Ja, das kann ich jetzt so schwer beurteilen. Ich glaube, dass es sicherlich ein wesentlicher Punkt ist, die Uneitelkeit dieser beiden Figuren. Mhm. Also, dass die zulassen, gebrochen zu sein oder Brüchigkeiten in sich haben, die sie untereinander auch leben, miteinander auch leben. Und dass bei all den Widersprüchlichkeiten, die sich da manchmal daraus ergeben, immer wieder eine ganz tiefe, unglaublich emotionale Freundschaft. Das sind oft Blicke, das sind oft kleine Gesten, das ist oft dieses Lachen, es ist die Art und Weise, wie sie sich auf den Arm nehmen. Und ich glaube, dass das so einer dieser Punkte ist, die uns diese beiden nahe bringen.
Mhm. Und zum anderen diese Eitelkeiten, die du gerade angesprochen hast, dieses, das ist meine Szene, hier ist jetzt meine Emotion, bitte bleib zurück. Ist das was man häufig erlebt?
Ja, sag mal so, es ist implizit in dem Beruf, dass Menschen um ihre Räume kämpfen.
Ich stelle mir das halt so vor, du kriegst jetzt vielleicht ein Skript auf den Tisch und siehst, da spielt XY mit. Mhm. Und du weißt schon, oh je, Der wird wieder die Ellenbogen ausstellen und sich aufplustern. Das ist, glaube ich, was du absolut nicht leiden kannst. Bist du da schon mal im Vorfeld abgebogen oder sagst du, okay, komm, nee. Augen
Wenn
zu und
ehrlich
durch?
Gesagt, ehrlich gesagt, immer das Glück hatte oder noch nie das Pech hatte, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Oder wenn, dann war das nie so, wie man im Vorfeld gesagt hat, dass derjenige oder diejenige sei, sondern ich habe immer meine eigenen Erfahrungen gemacht, die mich eigentlich nicht enttäuscht haben. Also wo ich nicht das Gefühl gehabt hätte, also den muss ich mir merken. Aha. Sondern das ist die Art des Miteinanderumgehens war von Anfang an dann eine andere. Mhm. Und wenn, dann war aber auch eine klare Kante, dann wusste ich einfach, was ist. Und dann nimmst du das dir dort, wo du es kriegen kannst und wo du es nehmen kannst. Und dann tust du das auch. Und das macht's eben, das ist mitunter ein sehr spannendes und sehr lustiges Spiel auch. Mhm. Ja. Aber ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, was macht der da jetzt, was spielt der, warum ist das jetzt da? Nein, dafür bin ich viel zu neugierig und viel zu offen und weiß auch viel zu viel von dem Beruf, als dass ich dann immer mich über andere abwetzen müsste und nicht wüsste, wie erbärmlich ich oft unterwegs bin.
Und wenn wir jetzt natürlich von so Konstellationen reden, du machst jetzt mit deiner Frau, Ann-Kathrin Kramer, zusammen Schokolade auf der Bühne, szenische Lesung mit Musik. Da habt ihr beide euren Platz natürlich. Ist es, wenn man jetzt jemanden so gut kennt wie die eigene Ehefrau, manchmal dann leichter zu sagen, oh ja, mach du hier, ich halte mich ein bisschen zurück, oder fehlen da manchmal vielleicht sogar Grenzen, die es bei Kolleginnen oder Kollegen dann gibt?
Nein, es ist insofern schwerer, weil die Hartnäckigkeit des Anspruchs, den man ja trotzdem hat, ja, der wird schneller als unfair oder man tut sich schwerer, das zu vermitteln. Ja, ohne dass man in die Gefahr läuft, jetzt zu sagen, was willst du denn jetzt wieder? Ja. Also man kennt sich so gut, dass man weiß, wenn der jetzt das sagt, bis man das getrennt hat, bis man sagt, ah, jetzt geht's um den Beruf und nicht um unser Leben. Ja. Mhm. Das ist sozusagen etwas, was manchmal schwieriger ist. Und manchmal ist es einfach, es ist leichter, weil sich auch da die Frage nicht stellt, mit Eitelkeit oder um was geht's, sondern es ist der Abend, der im Endeffekt für eine Berührung sorgt oder für eine Resonanz sorgt. Und das ist etwas, was ja nicht nur wir beide, sondern auch eine ganz, ganz große Anzahl, 4 Musiker, die uns begleiten, die das ganz, ganz, also die im Grunde genommen, wenn du so willst, eigentlich die Hauptrolle sind. Die tragen das mit ihrer Farbe und die schaffen die Atmosphäre und dann gibt's ein kleines Bühnenbild dazu und da dürfen wir uns einbetten und das macht dann großen Spaß und schafft viele Bruchlinien, die voller Humor, manchmal auch so an der Grenze, wo man jetzt nicht weiß, darf man jetzt nur lachen oder ist das jetzt ernst gemeint, was passiert jetzt? Jetzt wird's aber etwas bösartig oder was läuft da jetzt? Und dann kommt die nächste Geschichte und auf einmal löst sich's wieder auf. Also all diese Färbungen und dieses Jonglieren mit Emotionen und Situationen, das ist darin enthalten und macht uns deswegen umso größeren Spaß.
Mhm. Schokolade ist ein wunderschönes Stück, weil es gut in die Zeit passt. Da trifft ja ein engstirniger Pfarrer, der Angst hat vor allem Neuem und auch allem Sinnesfreudigen, eben auf eine Frau, die für den Genuss steht, auch für Offenheit und für Toleranz. Was gefällt dir an diesem Stück besonders? Genau dieses Gegens dann auch aufeinander zugehen und dass dann auch so ein bisschen sich die Fronten da so ein bisschen aufweichen. Was macht dir Freude dran?
Also erstens macht mir Freude, dass es was ganz Leichtes ist, dass es nichts Intellektuelles ist und dass es einen unmittelbaren Zugang zu unseren Herzen hat, weil es immer sehr direkt ist und ganz einfache Situationen baut. Das ist mal in einer Zeit, die uns überwiegend in der Amygdala hält und in einer Erregungskultur hält, tagtäglich mit permanenten Informationen, die uns noch mehr erregen, die wir oft gar nicht einschätzen können und noch gar nicht überblicken können, aber a priori erregen sie uns. Finde ich das mal gut, dass es so eine Timeout-Zone gibt, wo man für 1,5 Stunden drin sitzt und sagt, und zu lachen beginnt und das Zwerchfell sich befreit und plötzlich eine andere Schwingung da ist und am Ende etwas da ist, was man als Freude erkennt. Ja? Das finde ich mal einen ganz wichtigen Aspekt. Dann finde ich, natürlich gibt es darunter eine Subebene und die Subebene, die finde ich am allerschönsten, den nämlich der Katharsis, der Lernfähigkeit oder der Veränderung oder der Entlarvung. Der Entlarvung der Niedertracht, der Entlarvung sozusagen des Strengen, des Hermetischen, des Engen, des, wenn man so will, des Rationalen oder auch des, was man sagt, das Effiziente. Das muss so sein, ja. Nämlich mit dem, dass es nicht effizient ist, dass es frei ist und dass es irrational ist und dass es emotional ist. Also dem einem anderen ein anderes Lebensprinzip entgegenzustellen. Das finde ich schon mal a priori ein schönes Bild, auch wenn es einfach gestrickt ist, aber es ist ein schönes Bild. Ja. Mhm. Und es ist immer wieder ein Bild, das uns erstaunlicherweise, egal wo es uns begegnet und wie es uns begegnet, immer wieder berührt es uns. Immer wieder ist es genau das, was der entscheidende Punkt ist, wo wir anfangen zu lächeln, weich zu werden, warm zu werden und zu sagen, oh wie schön. Ja. Und das sind so die Momente, die ich wirklich sehr liebe an meinem Beruf, dass man das in allen Kategorien machen kann. Mit so einem, wenn man so will, Boulevardstück, manchmal mit einem Tatort oder eben auch anderen Dingen. Und das sind so die Punkte, die mich interessieren eigentlich und die ich schön finde.
Mhm. Wir freuen uns auf Schokolade. Ihr seid im Januar in Pirmasens. Im Februar in Stuttgart und dann so kann man, wie hast du gesagt, weich werden und sich dieses Lächeln.
Ja, mal schauen, auch, ob uns das gelingt. Ja,
da bin ich aber davon überzeugt.
Das weiß ich nicht, wir schauen einfach.
Ich danke dir herzlich.
Ich muss danken für die Zeit. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verplaudert. Ich sage danke für deine Zeit.
Alles Gute.
Und danke vielmals.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.